Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur ersten Folge Podcast mit Josie zum Thema Internet of Things, die Zukunft der Dinge. Ich bin Josephine Schrammeck, besser bekannt als Josie, Kultur- und Sozialanthropologin, Kulturvermittlerin für Kinder und Studentin des Lehramts Primarstufe an der Pädagogischen Hochschule in Wien. Nun ja, ich muss zugeben, bis zum Seminar Entwicklungen in der Wissens- und Informationsgesellschaft, für welches ich diesen Podcast erstelle, habe ich mich noch nicht wirklich mit dem Thema Internet of Things beschäftigt. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen genauso. Daher hier erst einmal eine kurze Definition, die ich auf der Website gründerszene.de gefunden habe. Und die besagt, der Begriff Internet of Things, übersetzt das Internet der Dinge, bezeichnet die zunehmende Vernetzung zwischen intelligenten Gegenständen, auch Smart Objects genannt, sowohl untereinander als auch nach außen hin mit dem Internet. Das bedeutet, verschiedene Objekte, Alltagsgegenstände oder Maschinen werden dabei mit Prozessoren und eingebetteten Sensoren ausgestattet, sodass sie in der Lage sind, via IP-Netz miteinander zu kommunizieren. Es wird also die reale Welt der Dinge mit der digitalen Welt der Daten verknüpft. Beispiele dafür wären zum Beispiel aus dem E-Health-Bereich Fitnessarmbänder, die Laufstrecken aufzeichnen, den Puls oder die Schritte mitzählen. Genauso zum Beispiel aber auch vernetzte Herzschrittmacher, die melden, wenn zum Beispiel Unregelmäßigkeiten auftreten und dann den Notarzt alarmieren. Oder Beispiele aus dem Bereich Smart Homes, wie zum Beispiel Smart Meter, die Daten über den Stromverbrauch messen und sie dann an den Anbieter senden. Oder Kühlschränke, die anhand der Verfallsdaten der Lebensmitteleinkaufslisten aktualisieren können und somit die Bestellung für Nachschub im Kühlschrank sorgen können. Jetzt habt ihr grob einmal einen Überblick, worum es gehen soll. Als Unterstützung und Experten für diesen Beitrag habe ich mir Marc Kirschstetter eingeladen, ebenfalls ein Kultur- und Sozialanthropologe. Wir kennen uns vom Studium und sind gute Freunde. Ja, Marc, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo.
Und danke für die Einladung, Josi.
Ja, freut mich auch. Möchtest du zu deiner Person noch irgendwas ergänzen?
Nein, ich bin glücklich mit dieser Beschreibung.
Okay, dann legen wir mal los. Marc, du hast in der Wiener Makerszene unter Bastlerinnen und Bastlern geforscht und die beschäftigen sich unter anderem ja auch mit den neuesten Technologien. Inwiefern bist du dabei auch auf das Internet der Dinge gestoßen?
Also in den letzten Jahren hat sich da recht viel getan. Das hat verschiedene Gründe. Also einerseits eben, dass verschiedene Technologien wie 3D-Druck beziehungsweise auch diese ganzen Minicomputer, also so Arduinos, Raspberry Pis, also das sind einfach nur, die haben nicht viel Rechenkapazität, aber sie reichen quasi, um irgendwelche Sensoren auszulesen und das dann weiterzuschicken. Mhm. Halt richtige Computer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die sind eben billiger geworden und dadurch ist es jetzt auch viel besser möglich, solche Dinge auszuprobieren, ohne jetzt viel Geld zu investieren.
Und verstehe.
Ja, das hat eben dazu geführt, dass eben ja, mehr Leute können es ausprobieren, können dann Videos auf YouTube hauen und können dann einfach ja, schauen, ob das für sie passt oder nicht. Das Gleiche ist auch mit den Sensoren passiert, also beziehungsweise auch den, ja, all den Sachen, die du quasi anschließen kannst. Da gibt es eben eine aktive Szene, beziehungsweise auch durch Kickstarter oder so solche Dinge ist es auch leichter geworden, dass du eben solche neue Technologien einfach mal ausprobierst.
Das heißt, es gibt jetzt einfach mehr Leute, die sich diesen Sachen annehmen, die damit experimentieren und auch ihr Wissen austauschen.
Richtig.
Also jetzt auch im Sinne von, wenn du hast gerade YouTube angesprochen, das heißt, der Austausch ist wahrscheinlich auch sehr groß. Jeder kann ja heutzutage ein Tutorial machen und selbst Erforschtes quasi den anderen zur Verfügung stellen und so entsteht ja dann auch wieder ein Austausch über die Dinge, richtig?
Genau. Und auch, es ist jetzt auch viel mehr so, weil früher so das Bild der Bastler im Keller, also das ist,
ja,
ist, halt, so das klassische, ist halt so das klassische Bild, die halt dann da irgendwas machen, aber heutzutage gibt es ja auch verschiedene Vereine in Österreich, die sich eben damit beschäftigen, wo man dann auch als Gruppe ein bisschen was machen kann. Das wird ja auch gefördert, da gibt es verschiedene Initiativen eben in Österreich, wo zum Beispiel auch verschiedene Gruppen, also zum Beispiel Mädchen oder so gefördert werden, dass denen das nahegebracht wird. Mhm. Beziehungsweise auch teilweise in den Schulen fängt es ja schon an, dass man da Programmieren lernt, beziehungsweise sich dann auch schon mit so Internet of Things, mit so ersten Basteleien, sage ich jetzt mal, ja,
das beschäftigen kann.
Genau.
An was für Vereine denkst du da gerade? Oder hast du konkrete Beispiele von Vereinen oder Gruppen, die auch in die Schulen gehen?
Zum Beispiel eben bei Make Austria, wo ich bin, da ist es so, dass es eine Initiative gibt, also mit verschiedenen Volksschulen, dass die eben hinkommen und da werden halt verschiedene Projekte einfach gemacht, also dass man da einfach ein paar Stunden dort ist, ein bisschen lernt, wie man mit Werkzeug umgeht, ein bisschen Werkzeugsicherheit, aber dann auch am Ende eben was in der Hand hat. Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob es in dem Fall auch Internet of Things, weil es einfach ja in der Volksschule, dass da schon der Fall ist.
Aber es beschreibt ja zumindest, dass auch schon früh Grundlagen gelegt werden, auch bei den richtig. Kindern schon, um einen Zugang zu der digitalen Welt zu erlangen und eben auch über Basteleien dann dahin zu kommen, dass man selbst Geräte quasi präpariert, um sie mit dem Internet vernetzen zu können.
Und es ist ja auch erstmal wichtig, dass man einfach mal so den initialen Spark quasi, also so den die Begeisterung weckt.
Genau,
die Begeisterung weckt, also gerade in jungen Menschen. Und dann gibt es ja viel Eigeninitiative oder Eigenbegeisterung, die das dann weiterträgt. Mhm. So, das ist ja wichtig.
Kommen wir nochmal zurück zum Internet of Things. Welche Möglichkeiten, findest du, bietet das Internet of Things aus deiner Sicht? Welche Dinge empfindest du vielleicht auch für dich persönlich als praktisch?
Also als größeren Aspekt finde ich, es kann viel dazu beitragen, zum Beispiel Lebensmittelverschwendung oder sowas, dass man so Sachen viel besser tracken kann. Also einerseits, dass da ja die...
Du denkst jetzt an die smarten Kühlschränke, oder?
Ich denke ja, einerseits an die smarten Kühlschränke, aber einerseits eben nicht nur daheim, sondern eben auch beim Supermarkt jetzt um die Ecke. Dadurch, dass ja die Computer drin sind, dann kannst du das automatisch auch gleich auswerten, die ganzen Zahlen, und weißt zum Beispiel, in bestimmten Wochen werden bestimmte Sachen mehr nachgefragt, zum Beispiel, wenn es so heiß ist wie jetzt, dann muss halt viel Eis bestellen. Und das ist jetzt nicht so das Verfallprodukt, aber wenn man jetzt, keine Ahnung, also es gibt ja immer so saisonale Sachen, sagen wir mal die Osterhasen, das ist jetzt nicht so die Überraschung, wenn die jetzt nach Ostern nicht mehr so nachgefragt werden, aber solche Dinge weitergedacht können eben schon dazu führen, dass es ja weniger Lebensmittelverschwendung zum Beispiel gibt, beziehungsweise das kann ja auch dann, wenn man es weiterdenkt, zum Beispiel Transportwege oder so können gespart werden und solche Dinge.
Ja, auch Verpackungsmaterial etc. Überhaupt Ressourcen, wenn eher bedarfsorientiert eingekauft wird, dann kann man natürlich auch viele Ressourcen sparen.
Weil es gibt auch schon Experimente, dass sie eben es gibt ja die Möglichkeit, Sachen nachzubestellen und sie wissen dann schon, oh, jetzt ist so langsam Zeit, dass du das nachbestellst, und dann wird das schon mal so in ein Lager in der Nähe transportiert, dass es dann quasi, kannst dann innerhalb von ein paar Stunden in Anführungszeichen bei dir sein, wenn du es wirklich brauchst. Dann können sie eben viel zielgerichteter auch die Sachen quasi von einem Lager zum anderen transportieren und auch vorausschauender, und dadurch kann man eben auch Transportwege quasi sich sparen.
Aber an was für konkrete Dinge, die mit dem Internet vernetzt sind, also die diese Sensoren und Prozessoren eingebaut haben, denkst du als erstes, wenn ich IoT sage? Also was für Dinge hältst du konkret für nützlich?
Ich finde so Smart-Home-Sachen finde ich ganz nützlich. Also zum Beispiel, dass bei bestimmtem Wetter gehen einfach die Jalousien runter, gehen rauf zu bestimmten Uhrzeiten. Bei bestimmten Temperaturen schaltet sich die Heizung ein, aus, oder wenn man eine Klimaanlage hat, sowas. Ja, das sind für mich so die Hauptvorteile. Mhm. Oder man könnte zum Beispiel auch schauen, ob der Herd aus ist. Ja. Wobei das ja bei Induktion jetzt nicht mehr so das Problem ist, die Herdplatte.
Ja, aber ich glaube, das haben noch viele Menschen, dass sie, wenn sie das Haus verlassen oder in den Urlaub fahren, sich dann denken, oh Gott, habe ich das ein- oder ausgeschalten? Aber gerade im Besonderen in Bezug auf Smart Homes gibt es ja auch Gefahren. Mhm. Könntest du die kurz beschreiben?
Also es gibt ja, sobald Sachen mit dem Internet verbunden sind, gibt es ja immer die Gefahr von Hackerangriffen. Es kann ja auch einfach sein, dass andere Firmen einfach wissen, was du tust, wann du es tust. Und das muss ja auch nicht zwangsläufig sein, dass man so transparent wird, dass man so ein transparenter Kunde wird.
Mhm. heißt, du siehst vor allem Datenschutzgefahren quasi,
dass... Also für mich ist primär erstmal der Datenschutz, finde ich, ein Problem bei so Sachen. In späterer Sicht ist auch, was ist, wenn es jetzt... also bei vielen Sachen gibt es ja, die sind noch nicht so ganz ausgereift am Anfang und die Hersteller hauen das auf den Markt und du stattest jetzt dein Smart Home aus und der geht aber jetzt in, sagen wir mal, 4, 5 Jahren, geht der pleite und dann musst du dich neu ausstatten.
Das heißt, es hängt dann damit zusammen, dass die Geräte nur über bestimmte Clouds funktionieren, die dann aber diesen Herstellern gehören und nur von denen zugänglich sind.
Richtig.
Und die, auf die könnte man dann nicht mehr zugreifen und dadurch fällt dann auch die Benutzung der Geräte weg, weil diese nur über diese Cloud gesteuert werden können, richtig?
Das gibt es auch schon, also ich glaube, das war im Lichtbereich, also da gibt es ja diese verschiedenen Lampen, die man eben ansteuern kann, dass jetzt einfach der Hersteller wurde zum Beispiel auch nur einfach aufgekauft, also er ist nicht eingegangen, aber er wurde aufgekauft. Und die Cloud ist halt jetzt deaktiviert, also haben sie keine Verbindung mehr zum Internet. Du kannst die Teile nicht direkt ansteuern, außer halt mit dem normalen Lichtschalter.
Mhm.
Und dann ist halt...
Dann ist es nicht mehr smart, dann ist es nur noch eine Lampe quasi.
Genau.
Verstehe. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Gefahr eines Hackerangriffs.
Mhm.
Gerade in Bezug auf Smart Homes hat das ja dann doch einige Tücken.
Genau.
Was könnte also passieren, wenn sich so ein Hacker in meine Jalousien, in meine Eingangstür hineinhackt, in meine Lampe?
Ja, das, also...
Was könnte ein Hacker tun?
Das ist, jetzt kann ich voll die Horrorszenarien hier an die Wand malen, aber im
immer
Prinzip,
er kann... Wir sprechen über Gefahren. Gefahren sind Gefahren und gefährlich,
also rein prinzipiell kann er ja alles machen, er könnte... Wie gesagt, er kann auch die Herdplatte aufdrehen und dann fängt es an zu brennen. Aber es kann auch einfach so kriminalitätstechnisch. Er weiß, du bist im Urlaub, du warst die letzte Woche vielleicht nicht da. Dadurch kann man vielleicht drauf schließen, vielleicht bist du nächste Woche auch nicht da. Tür kann er aufschließen, weil es auch ja verbunden ist. Und
wie kann er eine Tür aufschließen?
Na, wenn sie auch verbunden ist mit dem Smart Home, wäre das nicht ausgeschlossen, dass man das auch damit macht.
Der hackt sich dann, aber also wie kommt er? Also er hackt sich wie in mein System? Wie kommt er rein? Wie macht er das?
Ja, also ganz einfach mit dem Computer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Versuch also mal simpel zu beschreiben, dass auch quasi ein Laie versteht, wie das sein kann, dass vielleicht da jemand auf einmal im Haus steht, der da nicht hingehört, weil man Nutzer von Smart-Technologie ist.
Es gibt ja schon das Problem bei also Kindermonitoren, dass die Hersteller die nicht verschlüsselt haben. Es gibt dann so Standardpasswörter und wenn du dich ein bisschen auskennst, dann kannst du eben im Internet scannen nach diesen Geräten und kannst dann quasi von irgendwelchen Leuten, siehst du jetzt das Wohnzimmer bzw. die Kinder. Und sowas könnte möglich sein.
Du meinst jetzt diese Babyphone-Monitor?
Genau, richtig.
Mhm. Also es geht über nicht verschlüsselte oder schlecht verschlüsselte Geräte quasi.
Genau.
Dass man hineinstellen kann und dann kommt man da quasi in das Netzwerk, mein Smart Home Netzwerk angenommen.
Genau.
Und die können dann darüber die Kontrolle übernehmen.
Genau, also es ist...
Und das Steuern auch, so wie ich
also quasi. Also es ist jetzt, es ist natürlich, die ganzen Hersteller haben da schon Sicherheitsmechanismen drin. Deshalb ist es jetzt stark vereinfacht gesagt, aber das ist eben, sobald du halt das mit dem Internet verbunden hast und Computer und sowas, dann ist es natürlich von überall aus der Welt prinzipiell möglich, dass man das machen kann. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt wie bei der normalen Haustür, da muss jemand physisch da sein, um die aufzusperren, sondern dadurch, dass die eben verbunden ist, könnte jetzt auch jemand in China die aufsperren. Es könnte ja auch diese Funktion aus guten Gründen da sein, es muss ja auch nicht unbedingt Hacker sein, da gibt es ja auch immer im Internet die Gefahr von Phishing, also dass jemand sich für dich ausgibt, bei einem Service-Mitarbeiter sagt, ich stehe vor meiner Haustür, ich komme da nicht rein und sagt halt das Geburtsdatum oder sowas von dir und ein paar andere Daten. Und dann kann es auch sein, dass das einfach der das aufsperrt. Das gibt es ja immer die Möglichkeit, dass das schwachste Glied ist jetzt nicht unbedingt die Technik, sondern eben die Menschen quasi.
Mhm. Okay.
Also es ist jetzt nicht allein
die Technik, die schuld ist. Das heißt, Technik, es ist rein theoretisch gar nicht so schwer, das zu hacken, wenn man sich ein bisschen damit auskennt.
Also es kommt
drauf an, wie gut man seine Sachen verschlüsselt. Das heißt, als Tipp könntest du quasi mitgeben, dass Menschen, die smarte Geräte bedienen, darauf achten sollten, dass sie ihre Dinge gut verschlüsseln.
Es kommt ja auch aufs Gerät drauf an, inwieweit das zulässt. Weil teilweise ist es ja so, du kannst nicht wirklich was mit den Geräten machen. Und deshalb sollte man sich vorher informieren.
Mhm.
beziehungsweise es gibt ja auch Verbraucherschutz und alles Mögliche.
Das heißt, bevor man sein Zuhause komplett mit smarter Technologie ausstattet, sollte man sich gut informieren, wo da quasi die Sicherheitslücken sind, sich auch ein bisschen mit dem Datenschutz auseinandersetzen.
Genau.
Und vor allem mit der Verschlüsselung der Geräte.
Genau.
Nutzt du selbst zu Hause auch smarte Technologie?
Ich habe eigentlich nur das Smartphone im Moment, aber sonst bin ich oldschool. Aber das ist jetzt nicht aus Ablehnung oder so. Aber ich habe jetzt für mich persönlich, ist zum Beispiel, die Wohnung ist einfach nicht groß genug, dass ich jetzt ein Smart Home so brauche, so mit den Jalousien und Rollläden und sowas.
Das oder heißt, du schaffst es noch gut, selbst deine Vorhänge zuzuziehen.
Genau.
Und deine Daten, deine Stromdaten und Heizdaten selbst abzulesen.
Genau.
Ja, ich bin auch überrascht gewesen. Ich habe da auch mal nachgedacht, was ich denn für smarte Technologie habe. Und ich bin überraschenderweise drauf gekommen, dass das einzige Gerät, was smart ist, abgesehen von meinem Smartphone, die Tonybox meines Sohnes ist, die er gerade erst zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Und letzten Endes ist es ein Gerät, was hauptsächlich abspielt, aber auch da ist eben die Gefahr, wenn der Anbieter irgendwann einmal pleite gehen sollte, dann ist diese Box auch nur noch eine Box, die herumsteht. Es gibt eben auch einige Dinge, ich muss auf meine Daten achten und ich muss vor allem auch ein sicheres Passwort für meine Cloud wählen, weil sonst wäre es auch grundsätzlich möglich, dass man sich in die Cloud hineinhackt und Inhalte aufspielt auf die Tonys, die wir haben, die vielleicht nicht ganz kinderadäquat wären. Also
genau.
Das habe ich auch herausgefunden im Zuge der Recherche. Um noch einmal zu den Möglichkeiten des IoT zurückzukommen. Siehst du Bereiche, in denen das IoT von Vorteil sein könnte für die Menschen oder besonders von Vorteil sein könnte?
Ja, gibt es. Also es fängt an bei so, in Anführungszeichen, Überwachungssachen. Also dabei geht es jetzt nicht um Menschen, aber zum Beispiel im Tunnel, ob da jetzt zu viel CO2 oder Kohlenstoffdioxid drin ist, beziehungsweise ob jetzt bei der Statik von Brücken, das kann man ja alles mit Sensoren machen. Oder es gibt ja verschiedene Sachen, wo ihr mal einfach jetzt einen Mensch hinschickt und der muss dann schauen. Und da kann man auch einige Dinge jetzt eben einfach über diese Internet of Things Sachen abdecken, die da einfach die ganze Zeit stehen und senden halt immer wieder ihre Daten.
Das heißt, das Gerät ist immer da, also keine Personen müssen hingehen, um das abzulesen, sondern da ist einfach immer ein Messgerät, was reagiert und was auch Daten sendet und es ist einfach mehr Kontrolle darüber, was passieren könnte.
Also regelmäßiger einfach, also ich habe da neulich eine Dokumentation gesehen über so Autobahnbrücken. Ja, da war eben das so, dass bei Brücken, da hat man eben bis jetzt halt immer wieder schauen müssen, man hat immer wieder so Löcher reinbohren müssen und da hat man dann geschaut, ob das Material noch passt, ob man da irgendwas anpassen muss. Jetzt haben sie eben einen Sensor entwickelt, den man da einfach reinmachen kann. Der überwacht das jetzt einfach und dadurch kann man eben viel früher merken, ist da jetzt irgendwas, wo man eingreifen müssen. Und wenn man frühzeitig eingreift, kann man ja teilweise ja schon verhindern, dass irgendwas passiert.
Also man weiß, wann man sanieren müsste.
Genau.
Ja. Im Sinne von Katastrophen abwenden.
Genau.
Richtig. Frühzeitig erkennen. Wenn wir gerade über Katastrophen sprechen, vielleicht hast du das schon gehört. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich über gewisse Geräte Zugang zu Windrädern zu verschaffen, beziehungsweise Geräte der erneuerbaren Energie, also auch Wasserkraftwerke, und sich in diese Systeme hineinzuhacken und somit den Stromverbrauch und die Stromgewinnung zu beeinflussen. Und dieses Hacken der Stromerzeugergeräte birgt ja die Gefahr eines Blackouts. Also wenn man auf den Stromverbrauch oder die Stromgewinnung eingreift, besteht ja die Möglichkeit, dass man dadurch ein Blackout erzeugt und für eine längere Zeit keinen Strom in einer Region hat oder in einer Stadt. Europaweit ist das alles relativ weit verknüpft. Wie wahrscheinlich hältst du so ein Blackout aufgrund eines Hackerangriffs?
Also ich halte schon für sehr wahrscheinlich, dass es das in Zukunft geben wird, weil es einfach die Möglichkeit dazu gibt. Und wenn man schaut bei, in Anführungszeichen, bei normalen Computern, auch beim Hausgebrauch, inwieweit das jetzt verbreitet ist, dass man aufpassen muss auf Viren, beziehungsweise man muss den sichern, dass da niemand sich reinhackt und deine Festplatte verschlüsselt und du dem Bitcoins schicken musst.
Das heißt im Sinne von, dass niemand dir deine Festplatte klaut und du dann keinen Zugriff mehr drauf hast.
Du hast deinen Computer und er verschlüsselt deine Festplatte, dass du nicht an die Daten kommst.
Ja.
Und er gibt deine Daten erst wieder frei, wenn du eben einen Geldbetrag schickst.
Quasi moderne Erpressung.
Genau.
Ah, okay. Und diese Möglichkeit würde auch bestehen, das im großen Stile mit Regierungen zu machen und auf den Stromverbrauch. Oder richtig. Nicht Stromverbrauch, sondern aber die Stromgewinnung erzeugen.
Genau. Genau.
Okay, vielleicht hast du es aber mitbekommen. Es hat ja die Krisenübung Helios gegeben des Innenministeriums vom 13.05. bis zum 15.05. Und da wurde für den Fall eines Blackouts oder einer Strommangellage eine Krisenübung durchgeführt. Und ich finde, das ist schon recht bezeichnend, wenn das Innenministerium den Ernstfall probt, dass dann es auch recht wahrscheinlich ist, dass diese Lage einmal eintreten könnte. Sonst würde das wahrscheinlich nicht so großartig geprobt werden. Im Zuge dessen habe ich im Magazin 1 vom 15.05. in der ORF-TVothek einen Beitrag gesehen und da empfehlen tatsächlich Experten, sich einen Vorrat anzulegen für den Fall eines Blackouts, damit man dann nicht ohne Nahrung und Wasser dasteht. Und die empfehlen, pro Person und Tag sollte sich jeder einen Vorrat von 4 Litern Wasser anlegen, davon 1,5 Liter zum Trinken, 2500 Kalorien an Nahrung, die ohne Aufwärmen verzehrt werden können oder Konserven, sowie einen Campingkocher mit Gasflasche, ein Radio mit Batterien, Medikamente, Bargeld und die wichtigsten Dokumente. Marc, wärst du vorbereitet auf den Ernstfall? Hast du diese Dinge in diesen Mengen zu Hause stehen?
Nein, habe ich nicht. Nein, okay. Aber ich habe einen Villa unten im Haus. Der muss reichen.
Aber im Falle eines Blackouts wäre auch der Villa nicht zugänglich. Was tun wir dann? Ich selbst hätte das auch nicht, aber ich fände es zum Beispiel sehr interessant, sich anzuschauen, welche Maßnahmen das Innenministerium für diesen Ernstfall
parat hätte. Ja, also ich finde es wichtig, dass auf jeden Fall solche Pläne gemacht werden, weil wie gesagt, also wenn die Möglichkeit besteht, muss man auch damit rechnen, dass es irgendwann passiert, also dass so ein Blackout irgendwann passiert. Und wie gesagt, es muss auch nicht unbedingt fremdverschulden sein. Es kann ja auch einfach sein, dass, keine Ahnung, irgendein Bauteil funktioniert nicht oder irgendein Unfall ist und irgendeine Stromleitung wird gekappt. Und da gibt es ja auch in Österreich einige Ortschaften, die sind ein bisschen isolierter,
ja.
Wo man auch nicht so gut hinkommt. Und dann ist vielleicht noch schlechtes Wetter und dann kann es eben auch nicht irgendwie Nachschub einfliegen oder sowas.
Ja gut, da ist es, also das kommt ja eh auch mal vor, dass kleinere Ortschaften aufgrund von solchen Ereignissen quasi keinen Strom haben. Aber wie siehst du das? Ich zum Beispiel lebe in einer Gemeindewohnung und habe jetzt auch gar nicht den Raum, quasi diese Vorräte mir großartig zuzulegen. Ich habe keinen Bunker. Ich habe einen Keller, aber auch der ist jetzt nur geringfügig geeignet, da viele Nahrungsmittel einzulagern und der ist auch eher schon mit anderen Dingen besetzt. Inwiefern hältst du es für verantwortlich, dass man quasi die Verantwortung den Bürgern überträgt und nicht quasi die Regierung Maßnahmen ergreift?
Na, ich denke schon, dass die Regierung Maßnahmen ergreift, aber das ist einfach zusätzlich, dass du auch für dich selber ein bisschen, also es ist ja
das heißt im Sinne der Mündigkeit.
Genau, das ist ja genauso
wie sollte jeder für sich selbst auch
dein machen. Regenschirm quasi sozusagen.
Ja,
und
wenn man selbst dran denkt, dann kann man sich unterstellen und wenn man nicht dran denkt, dann hat man immer noch die Möglichkeit, sich wo auch immer unterzustellen.
Weil solche Dinge brauchen ja immer so eine Anlaufzeit, dass man das dann versorgt. Das funktioniert ja meistens nichts aus dem Nichts. Ja, deshalb denke ich, dass es schon richtig ist, dass man auch erwarten kann, dass man sich ein bisschen vorbereitet. Es ist natürlich nicht jedem möglich in dem Ausmaß. Das denke ich auch. Und ja, zum Beispiel das Auto.
So, das dürfen wir da gerade hören. Das ist mein kleiner Sohn, der sein Auto geholt hat. Was denkst du, wie wird die Zukunft des IoT aussehen? Und was glaubst du, in welche Richtung wird sich das noch weiterentwickeln?
Also es wird auf jeden Fall viel mehr davon geben, weil also das hat man ja mit anderen technischen Gegenständen gemerkt, dass das sich einfach explosionsartig ausbreitet. Es gibt ja jetzt schon kaum noch nicht smarte Fernseher. Also jetzt gibt es ja auch schon die ersten smarten Kühlschränke, wo du auch gesagt hast, dass da geschaut wird, was kommt da rein und was ist da die Haltbarkeit von den Gegenständen. Und ich denke, dass das einfach fast in allen technischen Geräten, die irgendwie die Möglichkeit haben, dass da irgendwo was, halt ein Chip dann drin ist, der die Information sendet. Und
glaubst du, machen wir uns Menschen dadurch auch angreifbarer? Also werden irgendwann die Dinge die Kontrolle über uns Menschen haben?
Naja, es ist ja einfach nur so die Weiterführung. Also, wenn ich mal ausholen darf, der Opa hat noch die ganzen Telefonnummern im Kopf gekannt und jetzt mit dem Handy, ich kenne vielleicht noch meine Telefonnummer, den Notruf und...
Die Nummer deiner Frau vielleicht?
Ja, wenn du so fragst, ja. Ja, also es sind halt so, sagen wir mal, 5 Nummern, die du dir noch merkst und der Rest ist alles im Handy drin. Du hast dann Kapazitäten vielleicht für andere Sachen, die du dir eher merkst. Aber du musst sie dir nicht merken und deshalb merkst du sie dir jetzt einfach nicht mehr wirklich.
Das heißt aber auch im Falle dessen, dass das Ganze wegfallen würde, wäre man auch nicht mehr unbedingt handlungsfähig, oder? Also du könntest dann, selbst wenn du jetzt also eine Telefonzelle finden würdest für den Ernstfall im Angenommen, trotzdem quasi niemanden erreichen.
Das ist richtig, aber es gibt zum Beispiel keine Telefonzimmer mehr.
Also und wahrscheinlich doch, musst und doch, es gibt noch vereinzelt Telefonzellen. Tatsächlich, ich habe eine da unten am Platz stehen, ja.
Ja, aber es ist ja also die Sache, inwieweit brauchst du diese Sachen auch wirklich, wenn sie dann weg sind. Also es ist natürlich angenehm und du bist diese Sachen gewöhnt, aber inwieweit du im Notfall, dass halt gar nichts mehr funktioniert, dass du die wirklich brauchst, ist dann auch wieder die Frage. Solange dann halt also so lebenswichtige Dinge wie, keine Ahnung, Strom und Licht und was sonst das Leben bei uns aufrechterhält, da ist, ob dann das Internet so wichtig ist. Aber da ist ja auch dann die Gefahr, dass wenn wir zu vernetzt sind und dann gar nichts mehr rennt.
Ja, ich sehe das noch, ich glaube, ein bisschen kritischer als du. Also ich sag mir, Technologie ja, also Technologie ist wichtig und vernetzt zu sein und quasi doch irgendwie noch Schritt zu halten mit den neuesten Dingen. Aber ich finde es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass man sich gewisse Basic Skills erhält, dass man die nicht aus den Augen verliert. Also zum Beispiel so etwas wie, wie baue ich mir meine Kartoffeln, wie baue ich mir die an, damit ich für den Ernstfall, dass es irgendwie keine Supermärkte mehr geben sollte oder nur noch eingeschränkt geben sollte, dass ich mir selbst zum Beispiel noch Nahrung.
Aber wie realistisch ist das in der Stadt? Wir sind ja alle so angewiesen auf...
Ja, ich glaube, das
auf ist... Unsere, ja, es ist ja am angenehmsten und es hat ja auch nicht jeder Platz.
Jetzt ja, das ist so. Richtig. Ich meine jetzt auch wirklich konkret, denken wir an die Zombie-Apokalypse. Mhm. Also ein Blackout ist quasi so lange andauernd, also über Wochen, dass wir quasi auf keine Dinge zugreifen können, die Strom benötigen. Keine.
Aber würdest du lange genug überleben, um auf deine Tomaten zurückgreifen zu können?
Ja, weil das sind ja dann die Skills, die, Frage, die genau. dir dann fehlen. Das ist die Frage. Würden wir überleben in der heutigen Zeit ohne Strom? Können wir das noch ohne Strom? Ich glaube, das ist eine spannende Frage, die sich jeder mal stellen würde. Vielleicht auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Könntet ihr überleben ohne Strom heutzutage? Oder wie lange ist die Schlüsselfrage, weil heutzutage gibt es ja kaum noch Dinge oder Abläufe des Alltags, die nicht mit Strom in Verbindung stehen. Sei es die Heizung oder die Wasserzufuhr, auch die Pumpen sind über Elektrizität gesteuert. Supermärkte, allein die Schiebetüren sind elektronisch gesteuert, also erst einmal hineinkommen wäre auch eine Sache. Ja, spannender Gedanke. Wie würden wir ohne Strom überleben?
Müssen wir nicht auf eine Happy Note enden? Das hört sich alles so dark an.
Müssen wir. Ich glaube, es ist zumindest einmal gut, sich die Szenarien im Kopf durchzudenken. Und letzten Endes kommt es eh darauf an, wie wir Menschen zusammenarbeiten. Und vor allem müssen wir auch an die Menschen von morgen denken. Zum Beispiel den kleinen Mann, der gerade Auto schauen will, der da mein Sohn ist. Gut, Marc, ich würde sagen, wir beenden das Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr spannend, mit dir zu plaudern. Gerne. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Danke, es war schön, hier bei dir zu sein und mit dir darüber zu reden.
Ja, ich hoffe, euch Hörerinnen da draußen ging es genauso. Das war sie nun, meine erste Podcast-Sendung. Wenn ihr noch Gedanken zu diesem Thema habt, zu IoT, zum Weltuntergang, zu Blackouts, zu dauerhaften Stromausfällen oder Hinweise, Anregungen, Ergänzungen habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es mich doch in den Kommentaren wissen lasst. Ja, habt eine schöne Zeit. Alles Liebe. Eure Josie.
as Big Bear, on his white beard sweeps the ground, the ground. On his white beard sweeps the ground. He goes everywhere with his feet bare, on his white beard sweeps.